Ich bin im Gespräch mit Dr. Beatrice Wagner. Sie ist Teil unseres Expertenteams und Paar- und Sexualtherapeutin. Wir haben jetzt im ersten Teil über die Probleme der Paare und alles mögliche wilde andere gesprochen. Ja. Jetzt sprechen wir über alles mögliche wilde in Bezug auf Singles.
Auch sehr gut.
Beatrice, ein Single ist jemand, der entweder ungewollt Single ist oder gewollt. Die meisten in den Großstädten, München zum Beispiel, gibt es, glaube ich, über 500.000 Singles oder mittlerweile 700.000 sogar. Also es nähert sich so ungefähr der Hälfte an, was zu vielen gesellschaftspolitischen Problemen führt, von der Parksituation bis zur Wohnsituation. Aber natürlich auch im Bereich der Sexualität finden viele Probleme statt, weil diese Menschen zum Beispiel jetzt die berühmte App Tinder nutzen, um jemand zu finden. Nicht unbedingt, um die große Liebe zu finden, aber um sich sexuelle Erfahrungen zu machen, sich auszutauschen, was auch immer. Wie ist deine Erfahrung in deiner Therapie, in deiner paartherapeutischen Praxis?
Ja,
da kommen ja auch,
das
kommen ja nicht, kommen ja nicht nur Paare, sondern auch Singles zu dir.
Ja,
wenn sie sexuelle
es kommen auch
Probleme
Singles
haben
zu mir, das ja genauso häufig wie Paare. Mhm. Wobei die Probleme dann anderer Art sind. Und manche, also die Singles, die ungewollten Singles, ja klar, nutzen die Tinder und Parship. Manche wenden diesen Medien eigentlich auch wieder den Rücken zu. Was hast du jetzt gefragt?
Welche Probleme die Singles haben, die zu dir kommen, als im sexuellen Bereich?
Das ist unterschiedlich. Also zum einen gibt es die Singles, die wieder eine Beziehung wünschen. Und dann gibt es die Singles, die sich natürlich auch fragen, warum ja, habe ich eine sexuelle Macke? Mhm. Was stimmt mit mir nicht? Ist das, was ich mir wünsche, ist das normal? Wie komme ich damit klar? Wir hatten ja, also es gibt ja Fetische, es gibt Besonderheiten. Und viele Singles wollen das mit mir besprechen. Mhm. Da ist zum Beispiel der eine, der sagt, ja, ich wünsche mir eine Frau. Entschuldigung. Aber ich mag es auch, also ich bin eindeutig heterosexuell, aber trotzdem finde ich es einfach klasse, wenn ich in Frauenkleidern herumlaufen kann. Ich gucke bei Zalando dann immer mal wieder, oh, diese Schuhe gefallen mir, High Heels, super. Und Kleider, und ich finde mich schön, wenn ich dann mit Kleidern am Flughafen entlanglaufe und die Girls sagen dann, hey, coole Schuhe oder geile Handtasche. Man sieht natürlich, dass es ein Junge ist in dem Fall und mit Bart. Und er findet das einfach schön. Und so jemand möchte dann zum Beispiel mit mir klären, was steckt dahinter? Gibt es eine Pille dagegen?
Was steckt dahinter? Gibt es eine Pille dagegen?
Nein, gibt es nicht.
Nein, tatsächlich, also klär uns auf, was passiert.
Ja, wenn ich das jetzt wüsste, dann wäre ich echt Nobelpreisverdächtig. Also die Hauptthese geht dahin, dass es irgendwie so eine frühkindliche Konditionierung oder Prägung ist. Mhm. Dass ich zufälligerweise eine sexuelle Erregung habe, also sexuelle Erregung beginnt ja nicht erst mit der, das ist der Pubertät, das ist ja im Mutterleib gibt es ja schon Erektionen zu sehen. Mhm. Also man hat jetzt als Kind zufälligerweise ein sexuelles Gefühl, kann das überhaupt nicht einordnen und sieht dann irgendwas und verbindet das dann miteinander. Und dann kann das sein, dass das unauflöslich miteinander verbunden ist. Es kann auch sein, dass das eine Antwort auf etwas Traumatisches ist. Es kann sein, dass man, also wenn man etwas sexualisiert, ist das eine Möglichkeit, um traumatischen Erfahrungen klarzumachen, traumatisierende Erfahrungen. Also Eltern, die einfach nicht gut sind, die zu ihren Kindern und die also ganz schlimme Dinge machen. Und um damit klarzukommen, wird das manchmal also sexualisiert. Ich erzähle mal eine Geschichte, die ist jetzt gar nicht von mir selber, die ist aus einem sehr berühmten Buch von Helen Singer Kaplan, eine sehr berühmte Sexualwissenschaftlerin, die hat erzählt, es ist traurig, also sie hat erzählt von jüdischen, sie hat in den USA praktiziert, von einer jüdischen Frau, die als Kind im Konzentrationslager war und die bis heute, also die Geschichte ist jetzt ein paar Jahre alt, die bis heute nur dann Sex haben kann, wenn sie sich vorstellt, wie einer der SS-Wärter, die sie damals gequält hat, die ihre Familie auf dem Gewissen hat, in SS-Uniform sie nimmt und fesselt. Grausam. Die leidet darunter, das kannst du dir vorstellen. Die leidet unter dieser Vorstellung und trotzdem gibt es noch keine Möglichkeit, wie man davon wegkommt.
Würde man sowas als Perversion einschätzen oder als Krankheit? Oder als Trauma?
Krankheit, ja, das ist Perversion, sagt man jetzt so nicht mehr. Paraphilie, sagt man. Ja, das, ja, das ist eine Möglichkeit einfach, dass das Kind hat das wahrscheinlich irgendwie sexuell verknüpft und was genau da abläuft, weiß man nicht.
Gewalt.
Es gibt ja, neuerdings ist ja so die Neurobiologie, die wird ja immer mehr, also Psychologie und Neurobiologie, das wächst ja immer mehr zusammen. Und es gibt neuerdings Ansätze, auch wieder David Schnarch, dass man mit Brain-to-Brain, dass man so eine gehirnbasierte Therapie, dass man vielleicht irgendwann so etwas auch wegbekommt. Aber zurzeit ist das wirklich noch in den Anfangsschuhen und zurzeit müsste ich noch sagen, ja, finde dich lieber mal damit ab, dass es so etwas gibt.
Soll man diese Dinge wegbekommen, weil sie nicht der Norm entsprechen oder weil die Menschen darunter leiden?
Nur aus Zweitem. Wir müssen nicht der Norm entsprechen.
Eben. Also, wie jeder seinen Fetisch hat oder das, was
ihm gefällt. Ich finde das wunderbar.
Und aber wenn es natürlich in so eine merkwürdige Geschichte, die du eben erzählt hast, abgleitet und die Frau dann darunter leidet und es für andere ja gar nicht mehr vorstellbar ist, ne? Vielleicht kann man sich noch Krankenschwestern und sowas vorstellen, aber bei dieser welthistorischen Geschichte dahinter ist es ja noch verrückter, verrückt.
Das irgendwie schon, ja. Und es ist nur der Grund, wenn jetzt der junge Mann, der gerne in Frauenkleidern herumläuft, ja, so what?
So what? Man kann auch den Grand Prix der Eurovision auch.
Genau, Conchita Wurst, ich wusste natürlich
gewinnen.
Sofort.
Sehr klar. Aber lass uns mal zu den Singles nochmal kommen und Tinder. Also die Tinder dann verwenden, um eine Begegnung herbeizuführen. Ich denke mir, wenn ich heute 20 wäre, wäre das wahrscheinlich auch für mich selbstverständlich oder 18, um die ersten Erfahrungen zu machen. Dann gibt es die anderen Dating-Plattformen natürlich. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass durch diese Digitalisierung der Liebe, Anführungszeichen, Menschen aber sich gar nicht mehr wirklich begegnen können. Mhm. Also sagen wir, ich sehe jetzt auf der Straße oder im Supermarkt irgendwie eine attraktive Frau und möchte sie ansprechen. Dann erschreckt die, weil sie sowas überhaupt nicht gewöhnt ist. Würde er das Gleiche aber mit mir auf Parship oder Elite, bei mir Elite-Partner, passieren, dann wäre das völlig normal. Wie kommt es, dass unsere Instinkte dann so verkümmert sind, dass wir, wenn uns jemand anspricht, furchtsam reagieren?
Weil wir es nicht mehr lernen. Mhm. Das ist ja eigentlich die Pubertät ja dafür da, dass man so ganz furchtlos mal Sachen ausprobiert. Da ist das Gehirn so im Überschwang und das ist ja das zum Leidwesen der Eltern, dass sich die Kinder, alle pubertieren jetzt, Entschuldigung, also dass sie sich einfach überhaupt keine Gedanken machen, was so alles passieren könnte. Und irgendwann ist man dann sortiert und dann kann man so ein bisschen die Gefahren wieder abschätzen. In der Zeit lernt man, auf das andere Geschlecht oder aufs gleiche Geschlecht irgendwie zuzugehen. Man lernt diese ganzen, diese Spielregeln. Wie, was muss ich tun, damit diese tolle Frau da mich in Erwägung zieht? Wenn ich das aber nicht lerne, weil ich die ganze Zeit da meine Second Life oder was ich Fortnite spiele und dann, woher soll es dann kommen? Woher weiß ich dann als 20-Jähriger, was ich da zu tun habe? Ich bin dann gehemmt, wie vorher auch, aber habe diese spezielle Hormonmischung nicht mehr.
Weil ich fand auch oder finde auch, besonders sozusagen dieser Akt bei Tinder, Menschen einfach wegzuwischen, sozusagen, als wären sie gar nicht existierend.
Ja.
Natürlich auch die darauf gehen, gehen ja in dem Bewusstsein dahin, dass sie weggewischt werden. Aber schon dieser Akt ist wieder ein Ausdruck der Konsumgesellschaft. Ich werfe Menschen halt weg wie Plastiktüten.
Ja.
Ist mir egal. Und in der Liebe setze ich das ja bei den Singles dann auch sofort wahrscheinlich. Auch sprechen die das mit dir in der Praxis.
Das heißt,
sie kommen und sagen, hatte ich eine Freundin oder einen Freund, aber nach 2 Wochen war wieder Schluss. Jetzt probiere es mal den nächsten aus. Mhm. Und wenn es bei dem nicht klappt, hilfst du ihnen, ihre Muster zu erkennen, warum das dann immer wieder
endet. Oh je, es sind viele Fragen.
Gut, also fangen wir beim Muster an.
Also zum einen, das ist eine Konsumgesellschaft, aber das ist eigentlich auch eine Überflussgesellschaft. Ja. Und zwar, ich habe ja auf Tinder und wo auch immer so viele Angebote, die mir gezeigt werden. Ich brauche ja irgendwelche Kriterien. Und dann fange ich natürlich an, weil ich nur das ich glaube, man sieht es erstmal so ein bisschen diffus. Nee, bei Tinder sieht, Entschuldigung, ich weiß
ich
nicht
genau.
Nicht. Es gibt ein bisschen weiß ich schon Bescheid. Ja. Es gibt einige Plattformen, da sieht man das Bild so ein bisschen schemenhaft, da muss man sich das durchlesen, und bei anderen sieht man direkt klar und entscheidet sich aufgrund dessen. Aber Tatsache ist bei beiden, man geht von Äußerlichkeiten aus. Man hat sein Raster eingestellt, die Freundin ist von bis in der Körpergröße, muss blaue Augen haben und im Alter ungefähr da und da. Und jetzt ist aber der Traummann älter, als ich das da angegeben habe. Habe ich keine Chance, den zu finden. Das ist wirklich, das ist da wirklich ein Problem. Mhm. Und es wird, ich komme gleich auf deine Fragen zu sprechen, dieses normale Kennenlernen wird komplett auf den Kopf gestellt. Mhm. Normalerweise, man sieht da irgendwie jemand, man rastert so ab, oh, ja, gefällt mir so von der Art, wie er sich bewegt. Ich komme näher, ich bevor ich überhaupt mit dem gesprochen habe, nehme ich sein Habitus wahr, seine Art, sein Geruch, wie er sagt, seine Stimme, diese ganzen sinnlichen Sachen, das Gehirn, das verarbeitet. Der hat noch keinen intelligenten Satz rausgebracht und weiß schon, der kommt für mich in Frage oder nicht. Mhm. Das weiß unsere Intuition. Bei Tinder und wo auch immer ist diese Art der Intuition völlig ausgeschaltet. Mhm. Das heißt, man sieht, man geht schon nach seinen Favoriten, aber ganz klein, wenn das Gehirn so viel Kriterien zur Verfügung hat, habe ich bei Tinder, nutze ich so viel aus, und so hat man natürlich dann auch eine hohe Fehlerquote. So. Das würde ich ganz generell zu diesen Sachen mal sagen. Ich finde, dass eigentlich macht man sich unnötig schwer damit. Es ist auch so, dass man muss ja dann gegenseitig sich bestätigen. Frauen, diese eine Klientin von mir, die ist jetzt innerhalb dieser Zeit, der sie da war, ist von 3000 Männern angeschrieben worden. Wie findet sie den richtigen? Die Männer, die Single-Männer allerdings, die sind froh, wenn sie mal im Monat einen haben. Ja, weil die Frauen sind so überflutet, die schreiben die Männer nicht an. Also das ist alles auf den Kopf gestellt. Und ich finde, einfach mal rausgehen und sich wieder trauen, ist es einfach besser und als dieses vermeintlich einfache Kennenlernen über diese sozialen Kennenlernformen.
Die dann eigentlich unsozial sind.
Ja.
Also soziale Medien werden dann sehr unsozial. Jetzt kommt aber, wenn du sagst, einfach rausgehen, jetzt kommt das nächste Problem. Die Pheromone, die Sexualduftstoffe, wie ich gelesen habe, also die führen uns ja auch zueinander, und unsere Zellen entscheiden in Millisekunden, ob der andere zur Fortpflanzung geeignet wäre oder nicht. Wir können das gar nicht steuern.
Nein. Und das riechen wir ja auch nicht. Das ist hier in der Nasenscheidewand, das Vomeronasalorgan, das wird analysiert, also da gehen die rein, die chemischen Sachen werden oben analysiert, nach der Oberflächenstruktur, dann entscheidet sich, ob die Immunsysteme unterschiedlich sind. Und wenn man zwei unterschiedliche Immunsysteme sich paaren, haben dann die ganzen Bakterien, die uns bevölkern, diese ganzen Mikroben, so, haben dann weniger Chance beim Neugeborenen. Das ist der tiefere Grund.
Toll. Also vielleicht sollte man die ganze Liebe nur noch biochemisch
sehen. Ja, nein. Nein, Antrag abgelehnt.
Aber was ich jetzt sage, ist doch was Biochemisches, weil ich habe es auch nur gelesen wiederum. Muss aber jetzt die Expertin fragen. Also Sexualduftstoffe, wir sind ja beim Single, führten dann die Leute zueinander. Nun waren früher noch die Schamhaare ein Sexualduftstoffverbreiter. Glaubt man gar nicht. Die existieren aber mittlerweile oder gegenwärtig nicht mehr, weil sich alle rasieren, auch durch die Pornoindustrie vorgegeben. Also ist die Chance, jemand tatsächlich Passenden zu finden, da schon mal minimiert, plus die Parfums, die auch noch den natürlichen Körpergeruch überdecken, noch mal minimiert. Wie sollen denn jetzt überhaupt die richtigen zusammenfinden?
Ist tatsächlich was biochemisch etwas schwierig. Mhm. Wobei, bis man zu den Schamhaaren vorkommt, hat das Immunsystem das schon rausgekriegt. Also das mit den Pheromonen, das hat man schon beim ersten Kuss klar gemacht, ob das passt.
Ja, aber vielleicht kommt sie ja gar nicht zum ersten Kuss, weil ich ja den anderen gar nicht mehr treffe.
Ja. Dann hat man ein Problem.
So. Ja. Sollen wir jetzt das andere, uns nicht mehr waschen, nicht mehr parfümieren und natürlich nicht. Wieder alle Haare wachsen lassen?
Das ist echt was Schwieriges, ja. Also das würde ja auch meinem ästhetischen Empfinden widersprechen, dieses wilde Wildwuchs. Aber da sind die Geschmäcker total unterschiedlich. Aber meistens, mein Gynäkologe sagt das auch, früher gab es kaum eine rasierte Frau und heute gibt es kaum eine unrasierte Frau. Also das hat sich schon sehr, sehr verändert, ja. Schwieriger finde ich tatsächlich dieses Problem mit dieser übertriebenen Reinlichkeit und dem Einduften. Da hat man wirklich keine Chance mehr. Vielleicht so ein bisschen dezenter. Muss ja nicht direkt alles weglassen, aber Ich finde, man muss seinen Partner schon auch unparfümiert
riechen können. Riechen kann dich riechen.
Man muss in den so reinkrabbeln können. Ja, das ist dann ist es doch erst richtig.
Ja, so wäre es sinnvoll. Aber wir sind ja bei den Singles. Wie können die sozusagen glücklich sein? Also sie können sich der Pornografie bedienen, da gibt es das nicht. Sie können sich Tinder und allen anderen Plattformen bedienen, da gibt es das auch nicht. Und sozusagen der Zufallstreffer, den gibt es natürlich doch. Also Leute sagen immer, dieses und jenes Pärchen hat sich bei Tinder kennengelernt, jetzt sind sie seit 3 Jahren verheiratet.
Jetzt sagen wir es aber immer ein bisschen so versteckt. Wir haben es auf dem Berggipfel kennengelernt. Aber dass wir überhaupt hochgegangen sind, das hat vorher hat uns Parship zusammengeführt. Ja. Also ich würde allen Singles raten, macht das, was euer Herz euch sagt oder ihr Herz ihnen sagt. Ja. Jetzt nicht irgendwo reingehen, nur weil da vielleicht die Frauen, die Männer sind, sondern ich finde, man muss doch erfüllt leben. Man muss sein Leben nicht nur arbeiten, sondern auch Dinge tun, die man einfach gerne tut, dass man sich irgendwo engagiert oder dass man das Musikinstrument spielt oder dass man tanzen geht oder das, was einen wirklich erfüllt. Mhm. Und die Partner, die man da trifft, da kann man schon mal sicher sein, das verbindet einen, egal ob es jetzt eine politische Partei ist, ob es der Umweltschutz ist, Fridays for Future oder ob man jetzt irgendwie in der Percussion Group ist, es ist völlig egal. Wenn das Herz dabei ist, dann findet man da am ehesten den richtigen.
Wir können ja eine neue Bewegung, nicht Fridays for Future, sondern Sundays for Sex.
Ja, schön.
Auch, das wäre eine schöne.
Und wo treffen wir uns?
So wie Make Love Not War in den 70er Jahren.
Und wie
wäre das? Auf der Straße natürlich. Ach so. Ja, und dann geht jeder, schaut man, wo man hingeht anschließend. Ja, aber das wäre doch mal eine tolle Anti-Bewegung zu allen Portalen, die es gibt.
Ja, das wieder mehr analog.
Man trifft sich analog tatsächlich auf der Straße und begegnet sich ganz einfach. Auch wieder im philosophischen Sinne Begegnung an sich. Über dieses philosophische und gesellschaftspolitische werden wir jetzt im dritten Teil sprechen. Danke sehr dir nochmal für deine Offenheit. Das ist ja nicht gewöhnlich, dass sowas passiert, sondern eher ungewöhnlich. Dann freuen wir uns auf den dritten Teil.
Das tun wir. Bis nachher, Hans-Christian.